Es ist soweit, wir sprechen über die zweite Liga der Männer im Rasenfunk. Endlich die Saison 24-25. Jetzt erst hat sie offiziell begonnen mit dieser Ligatour. Wir wollen heute sprechen allgemein über die Liga und dann legen wir aber einen Schwerpunkt auf Schalke 04 und auf Darmstadt 98. Dazu habe ich zu Gast Matthias Kneifel und Dominik Sliskovic jetzt hier im Rasenfunk und los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu kurz Abwehr. Lang genug für Willi Landgraf.
Wagner. Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass ich meine Gäste hier begrüßen darf und das, obwohl einer von ihnen sich die perfekte Rasenfunk-Streak zerschießt. Es ist Dominik Sliskovic. Ihn kennt ihr unter anderem, weil er bei der Ed Broski-Show arbeitet, und Dominik, du warst 04 Mal im Rasenfunk, dir selbst ist es aufgefallen, und weil du offenbar wirklich unbedingt hier sein willst, machst du das jetzt kaputt und kommst zum 05. Mal. Schön, dass du hier bist, alter Mainzer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Zu Mainz tatsächlich gar keine Connection. Ich habe da eher an die ZDF-Moderatorin von langer, langer Zeit her.
Ach Gott.
Schalke 05, dass wir das mal wieder rauskramen.
Ach, die Arme, dass es immer noch die Assoziation ist. Aber ja, ja, klar. Aber ist trotzdem schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst für den Rasenfunk. Wie ist es so gerade, Schalker zu sein?
Aufregend, wie so oft. Und mehr werde ich dir dann wahrscheinlich spätestens zu Weihnachten sagen können.
Ach so, ich dachte heute noch in der Sendung, hoffe ich. Also ich hoffe, dass ich
schon. Ja, das natürlich auch. Ich werde dir ganz viel aus meinem Seelenleben als Schalker erzählen.
Okay, sehr gut. Ich werde versuchen, es nicht zu sehr zur Therapiestunde werden zu lassen, wobei das eine Herausforderung ist, denn auch Matthias Kneifel hat seine Themen mit seinem Verein. Matthias, schön, dass wir miteinander hier sprechen. Ein bisschen schade, dass wir jetzt schon miteinander sprechen müssen, weil sich dein Verein so aufgedrängt hat. Aber schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung, und die Lilien, ja, die Sonne weint eher im Moment, als dass sie scheint.
Ja, also wir werden einen Schwerpunkt auf diese beiden Vereine legen. Ihr habt damit schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Ligatour auch schon in der Vergangenheit gehört habt. Das ist neu. Bisher hatten wir hier immer drei Teams, die wir besprochen haben in der Zweitliga-Ligatour. Ich möchte das mal so probieren, weil mir an mir selbst aufgefallen ist in der letzten Saison, dass ich schon immer noch zwei, drei Fragen gehabt hätte und dann aber schon zum nächsten Verein gehen musste, damit die Sendung nicht 2 Stunden lang wird. Denn das muss ja alles auch noch gehört und produziert werden. Deswegen probieren wir es jetzt mal so, und dann gibt bitte sehr gerne Feedback, was ihr davon haltet. Was aber gleich bleiben soll, ist, dass wir jetzt gar nicht direkt mit euren Vereinen einsteigen, sondern ich möchte mal als jemand, der die zweite Liga irgendwie mitbekommen hat, aber gefühlt ist alles im Pleistozän geschehen, also der Urlaub letzte Woche hat bei mir alles aus dem Stammhirn verbannt. Wir wollen mal allgemein auf die Liga blicken. Dominik, du darfst mal loslegen. Wenn ich mir diese Liga nach 4 Spieltagen angucke, welche Überraschungen kann ich da deiner Meinung nach erkennen?
Wir sprechen ja später noch dezidiert über Darmstadt, aber ich finde es ist schon eine Überraschung, dass die so schnell in Schwierigkeiten kommen, dass sie so schnell ja auch die Trainerentlassungstaktik ziehen. Mhm. Was ich vielleicht auch aus persönlicher Sicht überraschend finde, ist, dass Preußen Münster, ich als alter Münsterländer habe da natürlich einen Blick drauf, dass Preußen Münster sich doch so tapfer schlägt. Das kommt jetzt komisch rüber, wenn man das 1:4 gegen den HSV noch im Hinterkopf hat und auch dieses sehr, sehr brutale 0:5 im Pokal gegen Stuttgart. Aber ich finde, davor gab es echt drei solide Auftritte, wo mehr drin gewesen wäre. Und auch gerade, wenn man schaut, wie dieser Verein struggelt mit dem Doppelaufstieg. Also sind ja durchmarschiert von der 4. in die 2. Liga, mit einem Stadion, was ja halb abgerissen ist, wo quasi langfristig geplant wurde eigentlich, dass das Stadion neu gebaut wird oder umgebaut wird und man dann quasi sich Richtung 2. Liga robbt. Und jetzt ist man plötzlich in der 2. Bundesliga und muss quasi so on the go schauen, dass man irgendwie Lücken schließt mit, ach, wir brauchen ja auch noch Rollstuhlplätze im Stadion und noch mehr VIP-Boxen, mehr Plätze für Pressevertreter und so weiter. Und dann auch schaut, dass man sich, wie ich finde, gar nicht so stark verstärkt hat auf dem Transfermarkt. Man hat ein wenig Zweitliga-Erfahrung reingeholt, aber ich fand es zum Beispiel gerade auf der Torhüterposition sehr überraschend, dass man mit der Nummer 2 aus der Vorsaison, Schenk, weitergeht, dass man ihn fest verpflichtet hat vom FC Bayern. Da ist ja mit Maxi Schulze-Niehaus eine absolute Preußen-Legende weggebrochen, ein absoluter Führungsspieler mit seinen dann 35 Jahren am Ende und da einen 21-Jährigen, der also das erste Mal wirklich Nummer 1 ist im Profibereich, da auch so das Vertrauen auszusprechen, ist schon aller Ehre wert, gerade eben, weil man bei Preußen weiß, es geht von Minute 1 bis zur letzten Minute am 34. Spieltag eigentlich nur um den Klassenerhalt.
Sehr schöner, etwas unerwarteter Preußen-Exkurs an dieser Stelle, wobei da natürlich Matthias nur leise in sich hineinlächeln kann. Also so ein Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga, das ist ja total lame. Die richtig coolen Vereine, die machen das genau mit demselben schlechten Stadion und so weiter von der dritten Liga in die erste Liga und sind damit dann auch heillos überfordert. So haben wir uns ja ein bisschen kennengelernt, Matthias.
Das stimmt, wobei damals ja die Lilien streng genommen tatsächlich aus der Regionalliga kamen. Zumindest waren sie ja Drittliga-Absteiger, sportlich gesehen. Dann scheiterte Kickers Offenbach am grünen Tisch und dann ging es hoch in die erste und die haben sich ja dann tatsächlich seinerzeit auch einmal gehalten. Also es war dann schon die Vollendung des Märchens, wenn man so will, und das ging in diesem Sommer, wenn man so will, gar nicht. Also da ging es prompt wieder runter, da hast du schon recht. Also die Märchenhaftigkeit der Ligen ist ein bisschen verloren gegangen.
Ja, aber ich wollte jetzt gar nicht Salz in offene Wunden stecken. Ich wollte eigentlich an diese glorreiche Aufstiegssituation erinnern. Also es ist ganz interessant für alle diejenigen, die die Tabelle nicht so wie wir vor Augen haben. Wir haben gerade über zwei Teams gesprochen, also Darmstadt machen wir ja gleich noch ausführlicher. Die haben noch keinen Sieg, die haben einen Tordifferenz von 2-10. Und danach haben wir ein bisschen positiver über Preußen Münster gesprochen. Die haben noch keinen Sieg und haben eine Tordifferenz von 2-8. Dominik hat es natürlich schon einsortiert. Man muss dieses 1-4 gegen den HSV so ein bisschen einklammern, aber wenn ich eben ans Ende der Tabelle blicke, da sehe ich da eben die drei Aufsteiger, Regensburg, Ulm und Münster. Regensburg ist der einzige Verein von diesen dreien, der auch schon einen Sieg einfahren konnte. Dahinter noch Braunschweig, die haben sich auch sehr hart beworben, hier in der Ligatur vorzukommen. 4 Niederlagen, 3-15 Tore, also Eintracht Braunschweig werden wir uns auch mit befassen müssen. Matthias, wenn du auf die Tabelle blickst, ist es dann auch die Eintracht, die für dich eine Überraschung ist, oder gibt es noch andere Vereine, die du da interessant findest?
Ja, also natürlich ist die Saison noch sehr jung und vielleicht nicht mehr der größten Aussagekraft am Start, aber ich würde tatsächlich eher den Blick nach oben wenden. Also jeder hat ja so ein bisschen, oder viele zumindest gemutmaßt, Düsseldorf wird diesen Neckbreaker der dramatischen Relegation nicht so gut verkraften und tada, Trugschluss. Sie haben sich da ganz tapfer rausgekämpft, haben eine stabile Defensive, 5-1 Tore, aber 10 Punkte. Also das heißt, sie haben sich an der Stelle einfach festgebissen. Ja, sie haben auch natürlich starke Abgänge, wenn man so will, mit Jollis, aber dennoch auch wiederum wohl einiges gut gemacht im Sommer, um die Köpfe frei zu kriegen und nicht wie Darmstadt einem Misserfolg nachzuhängen, sondern gleich wieder anzugreifen. Und am ersten Spieltag haben wir ja die Klingen gekreuzt gegen Düsseldorf, da haben sie 2-0 gewonnen, haben sie dann im Endeffekt abgezockt gespielt. Dann folgt schon Karlsruhe, auch für mich gut zu heißen, was da geleistet wird an Arbeit, weil die haben ja durchaus auch namhafte Spieler verloren in der abgelaufenen Transferperiode. Also Stindl und Gondorf haben aufgehört als, denke ich mal, erfahrenste Spieler. Matanovic wird sicherlich auch Dominik ein guter Begriff sein, ist nach Frankfurt zurückgegangen, war ja nur geliehen, und Paul Nebel ist auch wieder zu seinem Stammverein zurück nach 2 erfolgreichen Jahren meines Erachtens. Also es sind schon Namen, die da weggebrochen sind. Philipp Heise ist auch nach langer Zeit jetzt woanders hin entschwunden, aber befindet sich gleich wohl am Ende seiner Karriere. Was ich damit sagen will mit der Aufzählung auch, es sind wirklich gestandene Profis nicht mehr am Start.
Und dennoch haben sie sich verloren. Drewes an Bochum.
Ja, auch das. Also sie haben es geschafft, das gut wegzustecken, und wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, haben sie sogar in den ersten 4 Saisonspielen immer dieselbe 11 auflaufen lassen. Also die Neuen, die kamen, die dürfen sich so ein bisschen akklimatisieren, und die, die schon da waren und vielleicht nicht so eine große Rolle gespielt haben in Summe, die dürfen sich jetzt beweisen, und es geht auf. Und wenn ich die zwei Clubs exemplarisch nenne, dann zeichnet die aus, dass sie auch jetzt schon länger auf denselben Trainer setzen. Also ich habe gestern mal kurz ein bisschen recherchiert, wenn man die Aufstiegstrainer rausrechnet, dazu zähle ich jetzt noch einen Christian Titz bei Magdeburg oder auch Horst Steffen bei Elversberg, der der langgedienteste Trainer der zweiten Liga ist, also nicht in der zweiten Liga, aber eines Zweitliga-Vereins, dann sind es schon Karlsruhe mit Eichner, dann Paderborn mit Kwasniok und dann Düsseldorf mit Jun. Also ansonsten nur Aufstiegstrainer. Und da, glaube ich, zeigt sich, dass sich Kontinuität durchaus auszeichnet. Also Heidenheim, du wirst natürlich aus erster Hand wissen, ne? Auch die haben einen langjährigen Trainer und die schaffen es, so Verluste wie Kleindienst und Beste zu kompensieren, weil sie irgendwie ein System haben, sich klug verstärken, nicht mit den größten Namen, aber die einfach in das System passen, und vielleicht folgen ja Düsseldorf und Karlsruhe auch diesem Trend, setzen auf quasi bewährtes Personal auf der Trainerbank und das zahlt sich aus. Wie gesagt, für den Spieltag noch keine Aussagekraft, aber fürs Erste wirkt so.
Ja, interessante Gedanken. Dahinter haben wir dann Fürth, Magdeburg, Paderborn. Hättet ihr beide erwartet, dass der erste FC Köln nach 4 Spielen mit 2 Siegen, einem Unentschieden, einer Niederlage und einem sensationellen Torverhältnis, natürlich auch rausgeschossen jetzt im letzten Spiel vor der Länderspielpause, von 11-5 da steht? Also ging das nur mir so oder dir auch, Dominik, dass man mit dem ganzen Drumherum, Transfersperre und so weiter, die Sorgen waren ja durchaus groß, die man sich da machen konnte rund um den FC. Ich hätte es nicht erwartet. Wie geht's dir damit?
Ja, wobei man ja auch sagen muss, der FC ist ja Marktwert Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Okay. Und du hast die Transfersperre angesprochen, aber auf der anderen Seite muss man auch schauen, wie viele Leistungsträger aus der vergangenen Saison sich dann doch zum Verein bekannt haben. Sei es jetzt der Ljubicic, auch wenn da ja lange jetzt quasi bis zum Schluss noch gemunkelt wurde, geht er, bleibt er, wie auch immer. Dennis Hussein Basic ist geblieben, also zwei sehr spielstarke Spieler im Mittelfeld. Und ich glaube, mich hat es jetzt nicht so überrascht, dass sie jetzt nicht komplett irgendwie mit 4 Niederlagen reingestartet sind. Ich hatte mir eher ein bisschen Sorgen gemacht, ob sie mit dem neuen Trainer auch wirklich sofort warm werden. Aber das scheint jetzt auch vermehrt der Fall zu sein. Von daher glaube ich, man kann mit dem FC auf jeden Fall oben mitrechnen, je länger die Saison auch läuft, weil sie halt auch einfach Erfahrung haben, die sich dann vielleicht nach hinten raus auszahlen könnte. Das Einzige, was ich so ein bisschen unterm Strich als Schwachstelle des FC sehe, ist der Sturm, weil ich glaube, da hätten sie die Transfersperre nicht gehabt, nochmal anders und besser aufstellen können. Also ich traue jetzt einem Tim Lemperle oder einem Steffen Tigges nicht irgendwie 10+ Tore zu. Und ich glaube, das könnte dann doch am Ende der Saison irgendwie den Ausschlag geben. Gerade weil die zweite Liga jetzt in den vergangenen Jahren ja immer so der Fall war, dass auf einmal ein Team, was zu Saisonbeginn gar nicht so oben mit gerechnet wurde, dann eine starke Rückrunde erwischt. Auch weil ein, zwei Spieler sich in den Vordergrund spielen oder schießen. Und da sehe ich eben für den FC dann das Potenzial, dass da die Körner am Ende der Saison fehlen könnten im Sturm.
Ja, interessante Gedanken.
Genau, mag durchaus stimmen. Ich glaube, vorne haben sie tatsächlich ein gewisses Loch, das ihnen vielleicht auf die Füße fallen könnte. Grundsätzlich, vielleicht ist es bei Köln ja aber genauso. Ich meine, das Umfeld und das Publikum kann man schnell anzünden. Und vielleicht ist jetzt durch die Transferperiode auch so ein bisschen was nochmal enger zusammengeknüpft worden. Und wenn sie jetzt erfolgreich spielen, dann kommt eins zum anderen. Sie haben immer noch ein relativ junges Team und müssen jetzt zwangsläufig auf die eigenen Reserven sozusagen setzen und haben ja auch durchaus mit Thielemann oder Finkgräfe oder jetzt mit dem Julian Pauli oder Damian Downs auch Leute, die aus dem zweiten Lied kommen. Und es ist ja dann immer super, wenn sowas irgendwie aufzugehen scheint. Das kann ja dann wirklich nochmal sagen, ja, das sind unsere Jungs, ne? Die wurden nicht gekauft, die sind aus dem eigenen Unterbau nach oben gezogen worden und kreieren dann was. Also ich kann mich da noch sehr gut an den VfB Stuttgart von damals, von vor 20 Jahren erinnern, als die jungen Wilden waren. Ne? Das war auch so aus der Not geboren, dass sie plötzlich die Jungs aus der zweiten Mannschaft hochziehen mussten, von Andy Hinkel über Chlepp und Kurani und Amanatidis und Tiffert und Co. Und die haben es dann bewiesen, dass sie es können. Und das hat mit damals, weil ich das aus nächster Nähe auch erleben konnte, hat das Publikum schon sehr begeistert. Also in Stuttgart, da war wirklich wie eine Neugeburt sozusagen des Vereins damals fast vonstatten gegangen. Und wer weiß, vielleicht kann Köln eine ähnliche Geschichte erzählen in der zweiten Liga, dass sich das tatsächlich trägt.
Wobei ich sagen muss, Schalke hat jetzt kürzlich gegen Köln gespielt und verloren. Mit Mithilfe der DFL und der Schiedsrichter und des Kölner Kellers. so viel Zeit muss sein. Aber ich muss sagen, spielerisch war Köln jetzt nicht unbedingt 3-1 überlegen, so wie es das Endergebnis wieder gespiegelt hat. Deswegen auch vorhin meine Anmerkung Richtung Gerhard Struber. Also ich glaube, da ist noch viel Entwicklungspotenzial in dieser Mannschaft, auch weil es eben doch viele junge Spieler sind. Aber nach dem Spiel bin ich aus der Veltins-Arena rausgegangen, habe gedacht, okay, ja, Marktwert Tabellenführer und ich würde den FC weiterhin irgendwie in der Top 6 sehen am Ende der Saison. Aber da finde ich spielerisch andere Teams ansprechender nach 4 Spieltagen in der zweiten Liga. Also da muss, glaube ich, noch ein bisschen Wasser den Rhein runterlaufen und noch ein paar Fans angezündet werden in Müngersdorf, damit dann aus dieser Mannschaft wirklich die jungen Wilden 2.0 werden.
Gut, das ist ja eh klar. Bevor wir jetzt dann zu euren Vereinen kommen, aber würde ich sagen, noch einmal ganz kurz Pro und Contra Dopingsperre Vuskovic. Nee, war ein Witz, können wir jetzt natürlich nicht machen. Ich wollte nur eure Gesichter sehen, dass ich das unangekündigt mache. Also das ist ein Riesenthema. Es wäre eigentlich auch ein Thema für ein Tribünengespräch, aber ob ich das hinkriege, liebe Leute, das weiß ich nicht. Es gibt schon sehr, sehr gute Podcasts dazu. Ich habe unter anderem Mia Güter hat im Themenfrühstück bei Freunde da auch einmal sehr kompetent das nochmal zusammengefasst. Ich wollte nur diesen Namen, der muss fallen, weil das darf nicht so komplett unter dem Radar laufen. Die Dopingsperre wurde jetzt bestätigt, der HSV hat sich insofern hinter den Spieler gestellt, dass man ihm jetzt eine andere Funktion gibt und er dann ab 2026, wenn die Sperre wieder abgelaufen sein wird, dass man ihn dann wieder integrieren möchte in den Profikader. Ob das klappt und wie das alles zustande kam, dass diesem jungen Spieler, der sich vielleicht etwas zu Schulden hat kommen lassen, aber man ist weit davon entfernt zu sagen, sicherlich war es so, denn dafür sind die Zweifel einfach zu groß. Das ist ein irres Thema. Ich wollte es kurz hier. Ja, ist
tatsächlich ein irres Thema. Ich glaube, ich springe mal kurz drauf. Man sieht ja auch in anderen Sportarten, Yannick Sinner hat ja auch quasi jetzt Anfang des Jahres ein Dopingvergehen und es wurde dann so aufgeklärt, dass es wohl an einer Verletzung seines Physios lag, der dann ein Spray oder sonst was benutzt hat, um diese Wunde sozusagen zu versorgen, dann Sinner wohl behandelt hat und daraufhin Sinner plötzlich positiv getestet wird. Und meines Erachtens, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2-mal. Ja. Also wie lange hat der Junge den Mann denn über Wochen hinweg mit diesem Ding massiert? Ist schon schwierig und das kam irgendwie jetzt zwar mit einem verlorenen Turniersieg, glaube ich, noch ein bisschen glimpflich für ihn rum, diese Geschichte. Also sprich, hier haben wir einen Weltklasse-Spieler im Tennis, der, keine Ahnung, schuldig ist oder auch nicht. Aber zumindest wurde es relativ nonchalant abgebügelt. Und auf der anderen Seite haben wir einen noch relativ jungen Fußballer, der jetzt quasi ein Berufsverbot hat. Also es ist schon tatsächlich, hat mich auch gewundert, dass es jetzt auf 4 Jahre, ich weiß gar nicht, ob das auch im Raum stand oder ob es einfach verlängert wurde. Sprich, man hat die gesamte mögliche Sperrfrist oder Sperrzeit ausgeschöpft. Aber das fand ich jetzt auch, ohne das zu genau zu kennen, überraschend.
Ja, also Yannick Sinner ist eh nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, wo noch gelobt wurde, wie er es geschafft hat, diese Doping-schwarze Wolke über seinen Kopf zu vertreiben und die US Open zu gewinnen. Ja, da gratuliere ich auch ganz herzlich zu. Wirklich bemerkenswert. Und gleichzeitig, er hatte die Mittel, auch die finanziellen Mittel, juristisch das durchzufechten. Es gibt jetzt gleichzeitig eine Tennisspielerin, deren Namen ich leider gerade nicht parat habe, die in einem ganz ähnlich gelagerten Fall ist und die hat aber eben genau diese Mittel nicht. Das kommt eben auch noch mit dazu. Aber gut, ich wollte es nur kurz erwähnen, es wird sicherlich auch noch journalistisch aufgearbeitet werden. Ich weiß aber nicht, ob ich das im Rasenfunk machen kann. Neulich schon mal erste Skizzen dazu gemacht Und da war das eigentlich eine Podcast-Staffel und ist eigentlich von einem kaum zu leisten. Lasst uns auf eure Vereine blicken. Und ich würde fast sagen, Matthias, ich hoffe, für Dominik ist es okay, dass wir mit Darmstadt 98 beginnen. Darmstadt ist abgestiegen in die zweite Liga und jetzt haben wir 4 Spiele gespielt und Darmstadt ist Vorletzter. Okay, das kann passieren. Darmstadt hat aber auch keinen Trainer mehr. Das musst du uns gleich erzählen, wie es dazu kommen konnte. Und heute wurde auch noch bekannt, dass 2 wesentliche Spieler jetzt schon im Grunde Saison aus. Habe ich das richtig gelesen?
Das stimmt, ja. Also zum einen Matze Bader, Rechtsverteidiger oder Schienenspieler, je nachdem welches System gespielt wird, hatte ich auf meinem Zettel für einen, der letzte Saison in der Bundesliga hätte auf sich aufmerksam machen können. Da war es leider nicht der Fall, aber er kann schon was und Kreuzbandriss und ich glaube Außenmeniskusriss und Paul Will, so der Stratege von hinten raus, sollte er wohl werden auf der Sechserposition, ebenfalls Kreuzbandriss und Innenmeniskusriss. Also ich glaube, Paul Will verletzt im Testspiel gegen Mainz und Matze Bader im Training. Und das ist schon wirklich dramatisch. Also das letzte Mal, als ich bei dir zu Gast war, da wurde am selben Tag verkündet, dass Clemens Riedel einen Knöchelbruch hat. Und jetzt nehmen wir 4 Stunden auf, nachdem diese Nachricht bei mir ins Smartphone flatterte. Also das ist schon wirklich kein leichter Start jetzt für Kofeld, weil ich glaube, Will war wirklich jemand, auf den man gesetzt hat, schon unter Lieberknecht. Für mich der ganz klare Stratege von hinten raus, in der Kombination mit Kleefisch, der eher der etwas körperliche Sechser ist, und nun denn, die Option bricht weg. Aber um das Ganze nochmal ein bisschen aufzudröseln, Dominik hatte vorhin gemeint, Trainerentlassung, im Endeffekt wird es ja so dargestellt, dass Thorsten Lieberknecht tatsächlich von sich aus die Konsequenz gezogen hat, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Gleichwohl wird wohl weiterhin Gehalt gezahlt, also war ich jetzt auch etwas überrascht, aber das hieß es im Umfeld der Willkommens-PK für Kofeld, dass die Lilien ihn bezahlen, wie lange auch immer. Also ich hätte gedacht, wenn jemand seinen Vertrag kündigt, dann ist es erstmal im Endeffekt sein Pech. Abfindungen muss man sich wahrscheinlich noch irgendwie einigen. Aber Stand jetzt zahlt man 2 Trainer und der Co-Trainer von Thorsten Lieberknecht, Obid Hayo, wurde auch entlassen. Okay. Sprich, man hat jetzt im Endeffekt gerade 2 Cheftrainer und 3 Co-Trainer auf der Payroll und das sind noch keine Torwart-Trainer und andere Staff dabei. Nun denn, also was soll ich sagen, sehr verquere Situation. Thorsten Lieberknecht konnte ich noch vor Saisonstart sprechen, weil ich für das Stadionmagazin ihn zum 3. Mal vor der Saison interviewen durfte und ich war gespannt, welchen Trainer ich vorfinde bei dem Gespräch und er war sehr aufgeräumt. Also er war wirklich auch voller Vorfreude auf die neue Saison. Er hatte ja letzte Saison noch gegen Ende hin für Schlagzeilen gesorgt, als er gesagt hat, er konnte die Bundesliga nie genießen. Das glaubt man ihm aufs Erste, aber das so dann auch auszusprechen, war schon ein Zeichen, was so eine Saison mit einem Trainer und auch Menschen macht. Dennoch wirkte er vor der Saison auf mich sehr zuversichtlich. Es war ja wie quasi neues Spielerpersonal, das ihm auch zugekommen ist und da glaubte er schon was vorzufinden, aus dem er wieder was kreieren kann. Und diese Vorfreude, die war wohl nach wenigen Wochen verpufft. Und da gab es 2 Statements, die, glaube ich, ganz gut durchblicken lassen, was hier in den wenigen Tagen wohl dann ja auch passiert ist, weil er hatte noch vor dem Spiel in Elversberg das 0-4 ausging, sprich deutlich verloren, man hätte auch höher verlieren können. Da hatte er in der Vor-PK gesagt, sie spüren, dass da eine Entwicklung enorm zugenommen hat. Also sprich, da findet was zusammen. Das Spiel davor war gegen Köln, ein bestes Spiel bislang in der Saison. Schmeichelhaft, dass es nur 1-1 aus Nürnberger Sicht ausgegangen ist, oder dass es überhaupt 1-1 ausgegangen ist. Die Lilien hätten da den Sack diverse Male zumachen können, haben spielerisch überzeugt, aber leider den Dreier liegen lassen. Und ich glaube, da hat dann Lieberknecht was erkannt, was ihm taugt und was aufgehen könnte. Und er hatte damals in dem Vorgespräch auch zu mir gesagt, er ist eigentlich gar nicht so der Trainer, der jetzt eine Mannschaft wild durcheinander würfelt. Also er ist eigentlich jemand, der durchaus auf ein Korsett setzt und gar nicht so viel umstellen mag. Das war in der Bundesliga anders, verletzungsbedingt ja, zumeist.
Aber, ja, jetzt wissen wir, was er ohne die Verletzung gemacht hätte. Okay, interessant.
Ja, aber von diesem, wir spüren hier, ist eine Entwicklung, die nimmt Fahrt auf, hin zu nach dem Elversberg-Spiel, sprich 2 Tage oder 1 Tag später ja nur, oder 2. Ich fühle mich komplett von meiner Mannschaft im Stich gelassen. Das ist schon wirklich starker Tobak. Also hier jemand, der vor dem Spiel glaubt, hier greift was und dann nach dem Spiel merkt, hier habe ich gerade Schiffbruch erlitten. Und das war wohl für ihn tatsächlich dann das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil im Endeffekt gab es die letzten 15 Monate ja nur Nackenschläge. Es hat sich nie ein Momentum entwickelt. Man kam nie so wirklich aus dem Quark. Ja, das war schon, glaube ich, auch was psychisch mit einem und mental viel macht, weil er musste ja immer wieder Aufbauarbeit leisten und es hat nicht gefruchtet. Also wahrscheinlich hat es sich auch irgendwann abgenutzt.
Aber wie hast du denn so das Darmstädter Umfeld seit Saisonbeginn wahrgenommen? Also hast du das Gefühl gehabt, dass es vielleicht auch an Rückendeckung für Lieberknecht gefehlt hat als Abstiegstrainer und wir gehen jetzt aber frischen und neuen Mutes rein, dass sich das dann eben auch relativ schnell abgezeichnet hat bei ihm oder in der Mannschaft, okay, so richtig hinter ihm stehen sie nicht, aber er hat uns halt in die Bundesliga hochgebracht und wir sind zusammen runtergegangen, jetzt versuchen wir es nochmal.
Ja, also es war fast ein bisschen paradox, weil nach dem Spiel gegen Elversberg, da waren auch die Ultras ein bisschen auf dem Zaun, ja, und haben die Mannschaft so ein bisschen kritisiert, aber es gab keine wirklichen Lieberknecht-Rausrufe oder sowas. Und deshalb war das lange ruhig. Also man hat den Trainer nie wirklich angezählt. Das war was, was ihm auch was bedeutet hat, hatte er mir damals auch gesagt. Es gab aber gleichwohl in den sozialen Medien sehr viel Unmut, ne, weil man gemerkt hat, jetzt geht die Scheiße schon wieder los. Das ist tatsächlich ja was, was viele umgetrieben hat. Und als dann die Trennung ausgesprochen war, da gab es ein, ja, wie soll ich sagen, ein Übermaß an Liebe, das über Thorsten Lieberknecht ausgeschüttet wurde. Also es zeigt, dass er als Mensch, und er hat sich ja komplett mit Haut und Haaren dem Verein glaubhaft verschrieben und dem Umfeld, und er wusste auch immer um die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Umfeld, Mannschaft und Trainer, Team, dass das honoriert wurde, aber gleichwohl wurden schon viele nervös, zumindest in den sozialen Medien, die gesagt hat, also jetzt nochmal so annähernd so eine Saison wie letztes Jahr, das geht halt nicht. Also wir müssen auch irgendwann mal die Bremse reinhauen. Und deshalb, ja, war die Situation sicherlich nicht ruhig. Aber sie war nicht im Stadion vernehmbar, dass die Leute auf die Barrikaden gegangen sind. Nach Elversberg finde ich klar, dass man da auch den Support als Ultra einstellt und dann auch nach dem Spiel zu verstehen gibt, also von dem Auftritt halten wir mal gar nichts, aber es wurde nicht Lieberknecht rausgedeutet. Ja, das vielleicht zu dem Thema. Aber,
also das ergibt ja alles für sich nur, wenn man spekuliert sind. Also weil wenn man spekuliert, dann kann man sagen, es gibt hier eine Missstimmung, die Darmstadt mitgenommen hat. Interessanterweise hat man die sogar schon in die erste Liga mitgenommen, aber da würde ich sagen, war es jetzt noch kein wirkliches Thema. Aber wie dann diese Erstligasaison verlaufen ist, mit auch dem Clinch, den es gab, das war das Augsburg-Spiel, glaube ich, das 0:6, wo es zu Hause, wo es dann auch ja innerhalb der Fans, wir haben das alles im Rasenfunk hier schon aufgearbeitet letzte Saison, deswegen reichen, glaube ich, die Stichworte. Also da hat man ganz offensichtlich etwas mitgenommen in die neue Saison. Wo es jetzt aber bei mir quasi aufhört ist, also daran kann ich mir erklären, warum man auf der einen Seite diesen Trainer so toll findet und auf der anderen Seite aber dann doch vielleicht sogar erleichtert ist, dass es vorbei ist, weil man eben Angst hat, dass hier etwas wirklich noch schlimmer vor die Hunde geht. Aber was ich eben wirklich nur mit Spekulation füllen kann, da fühle ich mich jetzt wie künstliche Intelligenz, da bin ich ChatGPT an der Stelle, ich muss quasi mir selbst die Wahrheit herbei fabulieren, ist eben genau dieser Umschwung, den du erklärt hast. Direkt nach dem Elversberg-Spiel bis hin zu zwei Tage später eine vermeintlich einvernehmliche Trennung, die aber auch gar nicht einvernehmlich aussieht. Also
ja, geht das schwierig, nur hier also,
so oder hast du auch diese Lücken quasi, diese Logik?
Ja, also wir, um es nochmal aufzudröseln, Elversberg, Samstag nach dem Spiel, PK, wo jeder, der es verfolgt hat oder nochmal nachgeschaut hat, gesehen hat, hier ist jemand doch durchaus ein bisschen am Ende mit seinem Latein und ist auch ratlos und persönlich getroffen. Und dann, als quasi 24 Stunden später über die Gazetten herauskam, ja, Lieberknecht und die Lilien trennen sich, da wurde so vermeldet, dass Lieberknecht von sich aus den Rücktritt angeboten hat. Und dann gab es auch von Vereinsseite Stimmen, ja, wenn jemand nicht mehr hundertprozentig mit voller Tatkraft und Überzeugung dahinter steht, warum soll man dann weitermachen? Ich glaube, dass er natürlich intern auch schon hinterfragt wurde, mehr als hinterfragt wurde. Er hätte auch die erste Liga, glaube ich, nicht durchgestanden, wenn er nicht Thorsten Lieberknecht gewesen wäre. Also wenn wir jetzt einer der anderen Trainer, die wir mal hatten, Dimi Kramotzis oder Markus Anfang, wenn er die gewesen wäre, dann wären die zur ersten Liga, glaube ich, nicht länger Trainer gewesen, aber da er ja auch Verdienste hatte. Also er hat die Lilien nach seiner Ankunft zuerst auf Platz 4 geführt, dann auf Platz 2, hat mit unterschiedlichen Systemen gearbeitet, hat gezeigt, dass er mit Spielern so umgehen kann, dass er ein System findet, das zur Mannschaft passt. Und das unterschied sich durchaus zwischen erster Zweitligaspielzeit und dann Aufstiegssaison. Und man hat schon gesehen, er versteht es, eine Mannschaft auch weiterzubringen und zu stabilisieren vor allem. Und dass dann die erste Liga so Schiffbruch erlitt, da spielen viele Faktoren mit rein, aber er hat es irgendwie plötzlich verloren, das Fingerspitzengefühl. Also das hat mich selber überrascht, dass man es über so lange Zeit hinweg nicht schafft, ein System zu implementieren, das irgendwie funktioniert. Also es waren mal Lichtblicke, aber die waren mit dem nächsten Spiel schon wieder vom Sockel gestoßen. Und man hat einfach Nachsicht gehabt mit Lieberknecht, weil man wusste um seine Verdienste. Und man hat ihm auch frühzeitig ja seinen Vertrag verlängert, was auch sehr viel Unmut im Umfeld herbeigeführt hat, weil man sich dachte, wieso soll man jetzt, ohne dass was passiert ist, schon 2 Jahre verlängern, obwohl der Vertrag sogar noch 2 Jahre gelaufen wäre. Also merkwürdig. Und da sind die Linien ja auch ein gebranntes Kind mit Thorsten Frings, der einen Vertrag verlängert bekommt und dann 3 Jahre aussitzt, ohne einen neuen Verein zu finden. Also das haben viele nicht verstanden.
Kennt man da, das ja irgendwie mehrere Trainer gleichzeitig zu bezahlen, wenigstens schon.
Ja, also das nach der Saison ist auch der Präsident Rüdiger Fritsch vor die Kamera getreten und hat sehr lange ausgebreitet, wie denn die Lehren waren, die man eine Woche nach Saisonende beim Zusammensitzen gefunden hat. Und da ging es um allgemeine Themen, aber auch um sportliche Themen. Und ja, also wie gesagt, wäre Thorsten Lieberknecht nicht Thorsten Lieberknecht gewesen, würde ich sogar vermuten, wäre der dann Trainer auch nicht so sehr fest im Sattel gesessen. Aber die Geschichte war leider Gottes doch auserzählt. Also er hat einfach nicht mehr den Zugriff gekriegt, um das Team so hinzubeamen, dass es wieder funktioniert.
Okay, das ist jetzt besser nachvollziehbar für mich. Bleibt die eine Frage, warum Florian Kohfeldt?
Gute Frage, nächste Frage. Nein, also hat uns, glaube ich, alle überrascht. Es wurden ja 2 Namen konkret genannt, unter anderem auf kicker.de. Neben Florian Kohfeldt auch Thomas Letsch, den hatte ich tatsächlich sogar ein bisschen als meinen Lieblingsfavoriten ausgedeutet, schon bevor es in der Verlosung war, aber so eng in der Verlosung war er wohl doch nicht. Also man hat sich relativ schnell auf Florian Kohfeldt eingeschossen, und wenn ich rekapituliere, was mir Lieberknecht vor der Saison noch so in Block diktiert hat, was er gerne spielen will. Und wenn ich jetzt höre, was Kohfeldt spielen will, dann finde ich es nicht ganz deckungsgleich. Mhm. Weil er sagte jetzt Lieberknecht zum Beispiel, er will lieber mehr Umschaltspiel spielen. Also als er kam zu den Lilien, war es eine Ballbesitzmannschaft, dementsprechend auch mit durchaus Tempodefiziten, was sich bis zur Bundesliga durchgezogen hat. Und er wollte mehr Tempo, er wollte hohes Pressing, er wollte auch mal stressigere Phasen für den Gegner abwechselnd mit ruhigeren Phasen. Also er wollte einfach ein bisschen turbulenteren Fußball spielen. Und dann kommt jemand wie Kohfeldt, der sagt, er will mutigen Fußball spielen, er will zielgerichteten, dominanten Ballbesitzfußball spielen. Und immer auf der Suche nach Tempoaktionen, okay, Tempo hier wie dort, aber Ballbesitzfußball versus Umschaltspiel, das ist schon was mich ein bisschen grübeln lässt. Und vor allem die Aussage, er will mutigen Fußball spielen. Ich glaube, alles, was die Lilien jetzt bräuchten, wäre eher eine Stabilität. Aber mutigen Fußball kann auch schwierig sein.
Ich wäre ohnehin also immer vorsichtig, wenn Trainer sagen, sie wollen mutigen Fußball spielen, weil genau den Satz hat mir Demi Gramotzes zu Schalker Zeiten in meinem damaligen Blog diktiert, mutigen und aktiven Fußball, worauf ich ihm dann gesagt habe, aber will das nicht jeder Trainer spielen lassen, und er dann etwas verschnupft reagiert hat, aber das nur so am Rande. Also ich finde auch, das passt so ein bisschen zu dem Bild, was man von Florian Kohfeldt hat, also eine sehr grobe Idee von Fußball mit vielen Schlagwörtern, wo man dann eben doch relativ schnell sieht, dass es eben an Tiefe fehlt. Ich weiß nicht, ob in seinem Taktikverständnis, seiner Vor- und Nachbereitung, aber allein schon, dass er beim Verein wie Kass Olpen, der ja ein sehr ruhiges Umfeld ist, aber mit sehr guten Voraussetzungen eigentlich, also sowohl vom Aufbau des Vereins als auch von den Trainingsbedingungen her, das Ding da so an die Wand fährt, so ohne Glanz und Gloria untergeht, hat mich eigentlich eher zu dem Ergebnis kommen lassen, okay, Florian Kohfeldt werden wir höchstens noch irgendwie in der dritten Liga sehen bei Vereinen wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, Dynamo Dresden, so großer Name, Florian Kohfeldt, Ex-Champions League-Trainer, also großer Name, schmückt sich mit großen Namen, dass er jetzt doch bei Darmstadt, die ich ja doch auch als eher ruhigeres Umfeld wahrnehme, wo man eigentlich gut arbeiten kann, die in der Vergangenheit eigentlich immer auch gezeigt haben, wenn man jemanden hat mit Idee, dann protegiert man den auch und dann kommen auch Ergebnisse bei rum, dass man so jemanden vorzieht, gerade wenn man jemanden wie Thomas Letsch auf dem Markt hat, den ich als durchaus fähigeren Trainer ansehe, einfach weil man, also ich konnte mit ihm ein wenig über Fußball reden, mit Thomas Letsch, und da kommt wirklich viel durch und viel rüber und auch einfach als Persönlichkeit, also ein ganz anderes Auftreten, ganz andere Verkaufe nach außen hat, bin ich mal gespannt, ob und wie lange das gut gehen kann.
Also da noch ein paar Gedanken dazu. Mutiger Fußball, okay, ist vielleicht auch nur eine Chiffre für was weiß ich was, aber es darf auf keinen Fall naiv sein. Also weil, wenn er glaubt, wir können hier irgendwas spielerisch lösen, wäre ich vorsichtig, ob das funktioniert.
Boah, das ist aber eine harte Aussage. Also ich verstehe, was du meinst, aber...
Genau, also wenn man auch jetzt seine vergangenen Vereine sieht, Werder wurde ihm ja auch wohl zum Verhängnis, dass er eine ziemliche Verletzungsseuche am Start hatte in der Abstiegssaison. Ich meine, er wurde ein Spieltag vor dem Abstieg entlassen, da lagen sie noch auf dem Relegationsplatz, also de facto war er mit der Abstiegstrainer. Aber jetzt fängt es bei Nielen auch an. Die letzte Saison war ja auch schon verletzungsgeplagt. Also mal gucken, was das wird. Viele sollten sich nicht verletzen. Nehmen wir da mal mit. Wolfsburg war ja wohl so, dass er auch ein Team vorgefunden hat, das nicht so richtig funktionierte, wenn man die Aussagen so retrospektiv deuten darf. Bei Nielen hat sich noch kein Team gefunden. Also deshalb bin ich auch mal gespannt, ob das Team dann funktionieren wird oder nicht. Und Kasper Eupen, hast du ja gesagt, da wurde ihm ja auch quasi nachgesagt, er hätte die Mannschaft in den Abstieg gerissen. Meines Wissens gibt es in Belgien eine Abstiegsrunde, an der er nicht mehr teilgenommen hat, aber gleichwohl hat er die Mannschaft nicht aus der Abstiegsrunde rausgehalten. Also es waren vier Teams, die an der Abstiegsrunde teilnehmen, und die wurde dann Eupen zum Verhängnis. Und ich habe mal geguckt, Eupen ist mir ein Begriff, klar, aber nochmal so ein bisschen nachgeschlagen. Die haben seit 2016 erste Liga gespielt. Und jetzt 2024 eben abgestiegen, waren aber nie besser als Zwölfter. Also es war eine Mannschaft, die per se immer gegen den Abstieg gespielt hat, waren dann als aber unter Kohfeldt doch deutlich unter dem Strich, also 5 Punkte und 22 Tore hinter dem Nicht-Abstiegsrundenplatz. Und er hatte auch durchaus ein paar alte Namen, die man aus Deutschland kennt. Viktor Pálsson kennen wir beide. Dominik hat da letztes Jahr gespielt. Ein Alfred Finnbogason und auch ein Kevin Möwald. Also es sind durchaus Namen, die wir in Deutschland kennen, aber hat die Mannschaft nicht stabilisiert. Und ja, mal gucken, dass er jetzt in Darmstadt gelandet ist, liegt vielleicht mit an diesen Punkten, die du genannt hast. Also Darmstadt ist ein ruhiges Umfeld. Das Präsidium ist auch gebetsmühlenartig drum bemüht, den Deckel drauf zu halten, und ein Rüdiger Fritsch stellt sich hin und sagt, jetzt schauen wir nicht mehr nach hinten, das tut dem Verein nicht gut, wir schauen nur noch nach vorne. Und das war auch so medial mit das Thema von Anfang an, scheiße war's, jetzt wird aber nach vorne geguckt und dann muss man aber auch liefern. Und das wird wirklich spannend, ob man liefert. Ich meine, Kohfeldt hat auch bei seiner Vorstellung gesagt, er arbeitet gerne in einem Verein, der einer Stadt sehr viel bedeutet, und danach hat er sich gesehnt. Das findet er in Darmstadt. Hier hat er auch, wie gesagt, eine Rückendeckung vom Präsidium. Das hat auch quasi Fritsch nochmal unterstrichen. Ja, wenn es 15 Monate so läuft, wie es lief, und der Trainer dennoch nicht entlassen wird, dann heißt es schon was. Also er hat die Rückendeckung. Das war jetzt schon fast wieder kein Freifahrtschein, aber zumindest ein großer Vertrauensvorschuss, der ihm zugute kommt, und vielleicht noch als Abbinder zu meinem Monolog. Lieberknecht und Kohfeldt haben denselben Berater. Vielleicht weiß also der Berater Marc Kosicke auch hier Florian, du wurdest angerufen, guter Verein. Thorsten wurde hier nicht entlassen, mit ihm durch dick und dünn gegangen. Das ist ein Umfeld, das dir behagt. Weder ein farbloses in Hochkomma Wolfsburg, noch ein No-Name Eupen, noch ein was weiß ich was. Hier kannst du in Ruhe was aufbauen. Mhm. Wir sind gespannt.
Ja, und das wäre so gerne der Konterpunkt, den ich gemacht hätte, weil bei aller Kritik, die auch ich jetzt an Florian Kohfeldt üben könnte, muss man ja sagen, dieser Aspekt könnte tatsächlich sehr gut passen. Ein Trainer, der gut in der Darstellung nach außen ist, Kritiker mögen sagen, besser als quasi die eigentliche Darstellung dann vorm Team, aber das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an, aber der auch in der Lage ist, Dinge ins Positive zu drehen und auch diese Positivität nicht nur auszustrahlen, sondern ich glaube, der lebt das auch tatsächlich, zumindest nehme ich ihm das ab, und das wiederum kann ein Umfeld mitreißen. Und da gibt es viele Vereine, wo ich sage, ja gut, ist jetzt nicht so der Faktor. Bei Darmstadt allerdings würde ich sagen, kann das schon eine Rolle spielen, und ich glaube, dahingehend kann das schon auch sehr gut passen.
Ja, also gleichwohl, ne, ich hatte es vorhin angedeutet, Lieberknecht wurde sehr, sehr bedauert im Umfeld, dass er geht, und er hat sich auch emotional verabschiedet. Ist auch eine Qualität, dass ein Trainer sowohl bei Braunschweig wie auch bei Darmstadt authentisch ankam und auch genauso tränenreich verabschiedet wurde. Also an der Stelle nochmal Chapeau an das, was er hier auch über den Verein und den Spieltag hinaus geleistet hat. Und ich glaube, man muss jetzt Kohfeldt einfach auch zugestehen, dass er ein bisschen Zeit braucht, um Ergebnisse zu liefern. Und ich glaube, er weiß schon, gleichwohl, wenn er es negiert hat, dass hier für ihn viel auf dem Spiel steht. Also wenn er es jetzt ebenfalls wieder zum Misserfolg führt oder eben nicht aus der Abstiegszone hinaus, dann wird es für ihn sehr dünn. Ne? Dann kommt vielleicht nicht mal mehr die dritte Liga in Frage, die Dominik vorhin genannt hatte. Also er ist unter Beobachtung, so nenne ich es jetzt mal. Die Lilien dürfen es sich auf keinen Fall leisten, durchgereicht zu werden. Ich meine, das kann sich keiner leisten, aber dann hätte man die letzten 10 Jahre, von denen man 7 in der zweiten und 3 in der ersten war, irgendwie zu einem schlechten Ende gebracht. Aber noch ist nichts entschieden. Wir sind am 4. Spieltag, jetzt zum 5. geht's gegen Braunschweig, 17. gegen 18.
Aber
wahrscheinlich Sebastian Polter, halbes Jahr in Darmstadt gewesen, nichts gerissen. Er kommt zurück und trifft so, was male ich mir aus. Wer weiß.
Jetzt warten wir es mal ab. Aber es steht viel auf dem Spiel, sowohl für den Verein als auch für Florian Kohfeldt. Ich sag mal so, wenn das auch noch schief geht, dann bleibt ihm nur noch U17 beim DFB. Das ist wahrscheinlich die Endstation für Trainer wie Florian Kohfeldt. Wäre es dann zumindest. Aber jetzt wollen wir mal weg von diesen Trainerfragen kommen. Hat denn Florian Kohfeldt überhaupt einen Kader, mit dem man auch in der Liga Erfolg haben kann?
Ja, gute Frage. Also wir haben viele ziehen lassen, die tatsächlich den Rucksack des Misserfolgs aufgeschnürt hatten. Und Thorsten Lieberknecht meinte auch in einem Gespräch mit mir, dass ihm klar war, dass die Bundesliga schwer wird. Also sie hatten einfach kein Tempo. Das war für ihn so mit einem Knackpunkt der Spielzeit. Sie hätten demzufolge einige Spieler ziehen lassen müssen. Gleichwohl war da vielleicht nicht der Markt da für die, woanders unterzukommen. Ich rede jetzt von der Aufstiegssaison, also sprich der Transferperiode vor dem Einstieg in die erste Bundesliga. Das heißt, sie sind mit einem Kader einfach gestartet, der nicht konkurrenzfähig war. Punkt. Jetzt haben sie 10 bis 11 neue dazugeholt, von denen manche nicht so ganz ein klares Bild bei mir bislang hinterlassen hatten. Aus der französischen zweiten Liga, Kilian Corridor, dann aus der ersten niederländischen Liga, den Liedberg, ein Schwede. Das heißt, die zwei sind in Elversberg auf dem Platz gestanden, waren aber überhaupt kein Faktor, was ich ihnen auch gar nicht vorhalten mag, weil die waren neu, die waren auf den letzten Drücker verpflichtet, hatten erstmal im Pokalspiel gegen Nürnberg auf sich aufmerksam gemacht, aber dann sind sie mit untergegangen. Das heißt, wir haben jetzt viele Spieler, die neu sind. Lieberknecht meinte zu mir, das ist ein guter Mix aus mehr oder minder Arbeiter, aus Strategen, aus Tempospielern. Da gehört vielleicht ein Marseiller dazu, der aus Köln kam, aus der dritten Liga. Aber es sind halt irgendwie Spieler, die eine gewisse Fantasie anregen, aber sie müssen es halt beweisen. Also man muss ihnen ein System an die Hand geben, das funktioniert. Man braucht eine Achse, und die Achse sehe ich bislang noch nicht. So wie es in der Aufstiegssaison war mit Melem, mit Zimmermann und mit Tietz. Sowas muss ich finden, aber ich kann bislang noch nicht sagen, wer es sein wird. Will wäre bei mir ein ganz klarer Kandidat gewesen. Was auf jeden Fall besser werden muss, ist die Defensive. Die scheint sich ja mit dem Erstliga-Aufstieg irgendwie in den Krisenmodus verabschiedet zu haben und noch nicht wieder herausgefunden haben aus der Defensiv Trubelei. Schwierig. Also ob sie es kann, die Mannschaft, kann ich jetzt tatsächlich noch nicht beantworten, aber ich glaube, dass die Spieler schon dem Spiel was geben können. Also sie sind jetzt keine Verlegenheitslösung, sie wurden gewollt. Ein Kleefisch, wie vorhin schon gesagt, als so ein bisschen emotional Player, Leader weiß ich nicht, aber einer, der auf jeden Fall aufräumen kann, da hätte ein Will für meine Begriffe sehr gut dazu gepasst. Jetzt muss vielleicht ein Andreas Müller beweisen, ob er die Sechserposition ausfüllen kann. Oder Christoph Kramer ist noch vertragslos und überlegt sich...
Martip für die Innenverteidigung.
Ja. Nee, neben einer TV-Karriere in Mainz ist ja mein Darmstadt gar nicht so weit weg. Dann mache ich da noch mein Karriereende, läute ich ein auf der Sechs.
Also wirklich. Aber musste denn der Umbruch so groß sein, deiner Meinung nach? Du hast es ja schon angesprochen.
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Also ich glaube schon. Also im Endeffekt, du hast einen Kader, der keinen freudigen Tag mehr hatte, wenn man es mal genau nimmt, seit dem Mai 2023. Und wenn Lieberknecht sagte, es waren einfach einige Spieler, die an ihre Grenzen stießen, und es zeigt sich auch jetzt, dass zumindest bis zum Wochenende ein Aaron Seidel und ein Yannick Müller immer noch keinen Verein gefunden hatten. Fabian Schnellhardt spielt jetzt sechste Liga. Also manche Spieler sind einfach über ihrem Zenit gewesen, oder sie haben als Mannschaft was erreicht, was aber in der ersten Liga nicht reproduzierbar war. Und ich glaube, um einfach auch ein neues Mindset reinzubringen in das Team, brauchtest du schon eine Blutauffrischung. Also deshalb kann ich das schon verstehen, dass man nicht mit den altbewährten einen neuen Anlauf nimmt, sondern dass man jetzt tatsächlich auch umsattelt und die von Lieberknecht gewünschte vielleicht Schnelligkeit mitbringen, auch ein bisschen eine Frechheit. Also Luca Masaila ist schon einer, glaube ich, der was drauf hat. Aber muss es jetzt halt auch in einem nicht mehr ganz jungen Alter eine Liga höher beweisen, als es bislang getan hat. Und die Neuzugänge aus dem Ausland, die kann ich nicht seriös einschätzen.
Ehrlicherweise, also bei Spielern, die man nicht spielen hat sehen aus dem Ausland, die kann man schwer einschätzen. Aber es ist ja auch zum Beispiel Finn Lakenmacher von 1860, den habe ich hier auch spielen sehen. Aber ey, ob das in der zweiten Liga reicht, das kann ich dir auch nicht sagen. Das können dir ja Scouts selbst nicht immer sagen. Deswegen liegt man ja da auch daneben. Deswegen, das brauchen wir jetzt am vierten Spieltag hier noch nicht einordnen. Aber wenn wir auf der Suche sind nach einer Achse, hätte ich dann schon die Frage an dich: Wer sind denn die MVPs im Team? Also strapaziert den Begriff jetzt ein bisschen über. Ich glaube, ich würde es nicht auf einen Spieler reduzieren, den man nicht rausnehmen darf. Aber wer sind die Säulen dieses Teams aktuell?
Also da hätte ich die zwei jetzt leider Verletzten schon dazugerechnet, mit Bader und mit Will, weil sie einfach auch Fußballer sind. Und zwar Fußballer, die mit dem Ball auch was kreieren können und nicht mehr oder weniger durch Laufstärke jetzt nur überzeugen oder durch Mentalität. Die brechen jetzt leider weg. Es scheint ja so zu sein, dass Clemens Riedel jetzt eine größere Rolle einnehmen soll. Kofeld hat ja auch bei seiner Vorstellung gesagt, er mag es, junge Spieler zu entwickeln, und hat auch namentlich Clemens Riedel genannt, der jetzt zuletzt Kapitän war, mit seinen 21, glaube ich, in der Innenverteidigung. Also der hat Potenzial, der Junge, und dass er aus dem eigenen Nachwuchs stammt, macht das Ganze natürlich noch so umso schöner. Aber ich glaube, wer immer noch ein gewichtiges Wort führt, ist Marcel Schuhn. Ne? Also er hat auch nach dem Elversberg-Spiel klar benannt in seinen gewohnt emotionalen und drastischen Worten, was nicht funktioniert. Und derjenige, der quasi sich nicht den Arsch aufreißen kann, der soll sich verpissen. Also es waren schon auch starke Worte, aber so kennt man ihn. Ich glaube, er hat immer noch ein großes Gewicht in der Kabine. Dann brauchst du natürlich jemanden im Mittelfeld, der überzeugt. Vielleicht ist es dann doch ein Kleefisch, aber ich kann es noch nicht so wirklich sagen. Und vorne hast du halt Hornby, der Vorname ist mir jetzt entfallen.
Fraser,
genau. Der aber immer noch nicht so richtig angekommen ist, auch verletzungsgeplagt war. Dann Oscar Wilhelmsson, da würde ich vielleicht drauf gehen. Wenn der mal wirklich von seinen Wehwehchen, jetzt nicht die größten Verletzungen, aber immer wieder aus dem Rhythmus rausgerissen, wenn der mal Zeit hat, über Wochen hinweg Anlauf zu nehmen, wie er es auch zum Schluss in der ersten Liga gezeigt hat, finde ich, dann ist er schon jemand, auf den man setzen kann. Und in der Offensive mit Lidberg, mit Corridor, mit Lakenmacher, mit Wilhelmsson oder auch mit Hornby, da hat man schon 5 Spielertypen, die unterschiedliche Profile mitbringen. Und das hat Kofeld auch gesagt, da hat er Optionen im Angriff oder im Offensivspiel, die durchaus auch ein bisschen eine Unberechenbarkeit für den Gegner mitbringen. Mhm, aber wenn du jetzt nach Säulen fragst, also ich hoffe, dass Christoph Zimmermann wieder irgendwann mal ein Faktor wird. Dann gerne ihn. Clemens Riedel scheint aufgebaut zu werden und vorne ein Wilhelmsson, der hoffentlich zeigt über eine längere Strecke, dass er in Form und in Schuss kommt. Und ja, ein bisschen so Richtung Karriereende stielen ja schon Klaus Giasula und auch Tobias Kempe. Die sind nicht, glaube ich, unwichtig geworden, aber dass ihre Spielzeiten weniger werden, das war auch schon bei Lieberknecht rauszuhören. Mal gespannt, was Kofeld mit ihnen vorhat. Aber Lieberknecht wollte sie im Team haben, um auch der Mannschaft was mitzugeben. Also den Spielern, die jetzt in die Verantwortung reinwachsen, denen zu vermitteln, worauf es ankommt. Also hat sie, glaube ich, eher so als Übergangsspieler bezeichnet. Die wissen, die Karriere ist endlich. Aber dass sie dennoch in der Kabinenfaktor spielen, ich glaube, sie sind auch beide im Mannschaftsrat. Und die sind also mit Zimmermann, glaube ich, so 3 Campen in der Kabine, werden die auch schon ja dem Team was mitgeben. Mhm.
Interessant. Und jetzt geht's gegen Braunschweig am Samstag um 13 Uhr. Zum 15. Mal betont einer von uns beiden, es ist früh in der Saison. Aber was ist dein Gefühl? Schafft Darmstadt jetzt mit einem Anlauf von wahrscheinlich einigen Wochen endlich die Wende zu nachhaltig positiveren Gefühlen? Verschwindet die schlechte Laune, die irgendwie unterschwellig fast immer da war?
Ich glaube, es ist ein fragiles Etwas, was wir vorfinden. Ich glaube nicht, dass es mit einem Sieg gegen Braunschweig weggewischt wird. Also ich finde, ein erfolgreicher Auftakt gegen Braunschweig ist für alle wichtig. Für Kofeld in erster Linie, für das Präsidium auch zu wissen, schon mal nicht schlecht, was hier startet. Und der Mannschaft auch, dass sie wissen, hier ist ein neuer vorne dran, der erzählt vielleicht nicht immer wieder dieselben Geschichten. Ohne das jetzt Lieberknecht nachzusagen, aber ich glaube, irgendwann ist man am Ende mit seiner Motivationskunst. Also wenn man merkt, hier ist ein Coach, der bringt eine Idee rein und die verfängt sofort, dann kann das ja mit einer Mannschaft was machen. Aber dennoch, ich glaube, da muss längerer, nachhaltiger Erfolg her und der kann mit Braunschweig seinen Ausgang nehmen. Aber dann folgt auch irgendwann Schalke und Karlsruhe und so weiter. Also es wird nicht einfach. Die zweite Liga finde ich enorm stark. Man sieht, dass viele oder jeder jeden schlagen kann. Und deshalb es ist ein fragiles Etwas nach wie vor.
Vielleicht kann dir Dominik erklären, wie das in Heimspielen gegen Braunschweig läuft. Denn das war vielleicht das überzeugendste Spiel bisher von Schalke 04. Kannst du mir jetzt gleich sagen, Dominik? Das war nämlich der Auftakt in der Saison. 5-1. Und das, obwohl auch bei Schalke die Aufregung, naturgemäß ist es Schalke 04, schon wieder relativ hoch war, auch vor der Saison, als noch keine Minute gespielt war. Also wie hat denn der Schalke geschafft, Braunschweig so wegzufielen?
Indem sie vor allem gut aus der Kabine gekommen sind, glaube ich. Also es stand ja, glaube ich, zur Halbzeit schon 2-0, ja. Da haben sie aber noch nicht wahnsinnig überzeugend gespielt. Das kam erst aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit. Und weil sie da sehr direkt einfach nach vorne gespielt haben. Also sie haben weniger abwartend gespielt, als sie es dann doch oftmals tun. Haben die Bälle eben sehr vertikal nach vorne gespielt und hatten dann halt auch einfach ja, das Momentum, das oft zitierte, dass eben Karaman und Sila dann auch die Chancen sehr gut verwertet haben im Spiel gegen Braunschweig. Das ist ja auch so eine Sache, die sich jetzt dann in den Spielen anschließend an Braunschweig so ein bisschen durchgezogen hat. Ich glaube, Schalke hat mit die höchste oder sogar die höchste X, also den mit höchsten oder höchsten XG-Wert in der zweiten Liga. Aber unterm Strich kommen da halt, also kommt zu wenig Zählbares an Toren und vor allem an Punkten bei rum, weil eigentlich hast du mit Karaman und Sila zwei abschlussstarke Spieler voll drin, wobei Sila gegen Köln wirklich indisponiert war und da hast du dann gemerkt, dass Chefkoch Manga hat super gekocht im Sommer, aber hat eben so ein bisschen den Sturm vernachlässigt. Ja, ich weine Sebastian Polter nicht unbedingt eine Träne hinterher, aber man hätte vielleicht doch nochmal für einen richtigen Neuner sorgen können, weil den konntest du zum Beispiel in Köln, als du gesehen hast, okay, Silla, der eigentlich auch lieber über die Flügel kommt und begangene Saison in der Ligue 2 vor allem über die Flügel auf sich aufmerksam gemacht hat, der kommt einfach nicht ins Spiel gegen Köln als Stoßstürmer. Hattest du halt einfach auf der Bank, du hattest original keinen Stürmer, den du nachschieben konntest. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie sie diese Lücke doch, also zumindest bis zur Wintertransferperiode irgendwie schließen wollen, weil so wie ich das jetzt beobachte, gibt es ja jetzt zumindest auch außer Punkt nicht den einen, der sich aufdrängt. Emil Höylund, auf den setzen sehr viel und ich hoffe natürlich auch, dass er sich ähnlich entwickelt wie sein Bruder Rasmus, wobei der natürlich für Man United Verhältnisse jetzt auch kein Überflieger ist. Aber ja, das fehlt mir da doch an Qualität aus der zweiten Reihe im Sturm. Und ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, das ist auch so der Grund, warum es dann bisher doch nur bei einem Schützenfest, und zwar gegen aus meiner Sicht Abstiegskandidat Nummer 1 Eintracht Braunschweig geblieben ist.
Danach dann 1-3 in Nürnberg verloren beim Club, der endlich mal wieder aus Sicht der Klubberer gegen Schalke gewinnen konnte, gegen Aalen weitergekommen im Pokal. Ein 2-2 gegen Magdeburg, fast schon mit Ansage. Und dann eben dieses 1-3, bei dem man fies verpfiffen wurde, weil die DFL, und das ist ja bekannt, Schalke 04 hasst. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht tiefer in die Diskussion gehen. Das ist eindeutig. Das lassen wir hier auch einfach so stehen. Wie würdest du aber denn generell jetzt diesen Start bewerten?
Also ich bin zum Spiel nach Köln gefahren und habe gesagt, okay, also das ist jetzt so ein Spiel, danach wirst du den Saisonstart richten. Ich glaube, das war ja, also die Ausgangssituation vor Köln war ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Du hättest mit einem Sieg oben anschließen können und es ist halt genau das andere gekommen. Es gab eine Niederlage, jetzt ist man auf Platz 12 und mein Sitznachbar in der Felddienst-Arena, die begrüßte an Siggi, er meinte, ja, das wird eine Saison wie letztes Jahr. Negativ bin ich noch nicht. Sehr gut. Es ist natürlich, wenn du auf die Tabelle schaust, nach 4 Spieltagen und stehen halt 4 Punkte, schon 2 Niederlagen, ist das ein bisschen ernüchternd, eben weil ich glaube, trotz erstmal dieser Soap Opera, die sich da aufbraut zwischen Manga und Geratz, da kommen wir bestimmt gleich auch noch zu sprechen, weil die Stimmung rund um den Verein doch recht gut, weil eben mit einer neuen Strategie verpflichtet wurde. Ich glaube, das Wort Geduld in mehreren Vereinsmitteilungen, ob Video oder schriftlich, so oft wie in den vergangenen 80 bis 100 Jahren auf Schalke nicht benutzt wurde. Und das hat, glaube ich, vielen Supportern einfach ein gutes Gefühl gegeben, dass jetzt Leute sind, die mit etwas mehr Weitsicht arbeiten, dass man ja auch an Geratz festgehalten hat, war da schon ein gutes Zeichen. Das war auch recht lange nicht klar, sodass man eigentlich mit einem guten Gefühl in die Saison gestartet ist. Und jetzt ist eben so ein Break-Even-Point, ich weiß jetzt nicht, ob das Bild stimmig ist, aber halt so ein Punkt, bis zur nächsten Länderspielpause im Oktober wird sich eben dieses gerade schwammige Bild, glaube ich, verfestigen. Also kann es eine Saison sein, die besser aussieht und vielleicht so eine Transitsaison, wo man sagt, okay, aber nächstes Jahr hat man wirklich ein gefestigtes Schalke, das dann auch, so Gott will, so Gott der Fußballgott, Rudi Assauer will, wieder um den Aufstieg spielt. Oder ist es halt eine Saison, wo man wieder irgendwie im Mittelfeld rumdumpelt und froh sein kann, wenn das Sportliche quasi auch die kleinste Problematik im Verein ist.
Und ginge das denn überhaupt? Würde das Schalke 04 aushalten, jetzt drin zu bleiben und in der nächsten Saison vielleicht um den Aufstieg mitzuspielen, was ja noch nicht der Aufstieg wäre?
Also zumindest ist das ja die offizielle Kommunikation von den Verantwortlichen, also sowohl vom Vorstand als auch von der sportlichen Leitung um Marc Wilmuth und Ben Manga, dass es weiterhin diesen Dreijahresplan gibt, also dass man Schalke problemlos 3 Jahre auch finanziell in der zweiten Liga halten kann, dass man nichts übers Knie brechen will, dass man das Wort Aufstieg auch partout nicht in den Mund nehmen will, dass die sozusagen das Saisonziel ist, sich zu verbessern, dass man eben eine Mannschaft formt, die zu größerem in der Lage ist. Und von daher glaube ich auch nicht, dass Schalke groß mit dem Aufstieg irgendwie diese Saison schon was zu tun haben wird, aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass sie in so eine Gruppe aufschließen könnten, wenn sich halt jetzt ein paar Schrauben verfestigen, von der man dann sagen kann, okay, die spielt dann eben nächste Saison um den Aufstieg. Mhm.
Lass mal beim Personal bleiben, weil ich finde, sportlich ist es so diffus, dass man da wirklich einfach sagen muss, da muss man eigentlich so die Segel streichen und sagen, so ähnlich wie du es gerade eingeschätzt hast, komm, da müssen wir jetzt nochmal bis zur nächsten Länderspielpause in Ruhe drauf gucken und dann kann man das besser bewerten. Aber es gab ja eben sehr viel Umbruch. Unter anderem ist Ben Manga mit seinem Team eingefallen ist jetzt so negativ besetzt, aber er ist aufgeschlagen bei Schalke 04, haben sich ja auch sehr viele drüber gefreut, aber es war ja nicht der einzige Stuhl, der gerückt wurde bei Schalke 04. Kannst du uns mal zusammenfassen, was sind quasi die wichtigen Dinge, die sich verändert haben im Vergleich zur letzten Saison, die man mitbekommen haben muss?
Ja, ich glaube, Ben Manga ist auf jeden Fall die wichtigste Personalie, die im Sommer quasi geschehen ist. Und da würde ich auch alle Transfers quasi außen vor halten, sondern da ist jetzt jemand reingekommen, der, wie du es gesagt hast, auch ein ganzes Team mitgebracht hat. Das war ja auch lange Zeit einfach ein Punkt oder eine Abteilung auf Schalke, die ein bisschen vernachlässigt oder so.
Also
wie
das Scouting. Du, ne?
Genau, das Scouting. Da ist jetzt wirklich also eine Struktur drin. Es gibt bestimmte Personen, die bestimmte Märkte bedienen. Ich finde es auch sehr spannend, dass man so klar kommuniziert hat, okay, wir wollen jetzt folgendes Profil an Spielern scouten, also jung, U23 mit großem Potenzial, am besten schon mit Erstliga-Erfahrung in der Heimat, gerne auch aus Afrika und Südamerika. Da ist ja exemplarisch dieser Steve Nut, der aus dem Nichts gekommen ist, aus dem Kamerun, der noch nicht mal einen Transfermarkt Eintrag hatte und wo Ben Manga sich eben hinstellt und sagt, ja, ich kenne den Jungen schon seit 5 Jahren und ich bin überzeugt von ihm. Und da gibt es ja einige Transfers. Und das ist eben auch nochmal diese Positivität, die zu Beginn der Saison um den Verein wahrzunehmen war, hing ganz viel an dieser Personalie Ben Manga, weil es mal wieder oder den Fans vermittelt hat, da kommt jemand wirklich mit Fachexpertise. Also nicht jemand, der irgendwie hausintern hochgezogen wurde, niemand, der irgendwie aus Klüngelei in den Verein gekommen ist, sondern wirklich jemand, der Fachexpertise mitbringt, der ein Netzwerk mitbringt, der Weitsicht mitbringt. Und das hat, glaube ich, viele Leute angezündet. Und es gibt so ein kleinen Ausschnitt, als Christopher Antwia Jay, glaube ich, war das, seine Vertragsunterschrift auf Schalke hatte, wurde dann natürlich von Schalker Vereinskameras begleitet und Christina Rühl-Hamers, die Finanzvorständin auf Schalke, hat ja vor allem im Boulevard so ein etwas dunkles Bild, dunkles Image abbekommen, so von wegen sie spart Schalke pleite und so weiter und so fort. Und
oh Gott, nee, ehrlich, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Da kommt mal jemand mit finanzieller Expertise und einem sinnvollen Plan und dann heißt, ach, das ist ja fantastisch.
Genau, sie spart Schalke pleite und sie will ja kein Geld freigeben und von nichts kommt nichts und sie ist sowieso die große Hexe und wird Schalke zugrunde richten. Also unabhängig davon, dass ich das so nicht glaube, aber ne, das ist quasi auch, was man dann halt so an Rumoren wahrnimmt, wenn man dann am Bergerfeld ist. und da irgendwie am Spieltag so den Fans lauscht. Aber auf jeden Fall gab es in dieser, sag ich mal, Doku zum Anthea Jay, glaube ich, Transfer, eine sehr kleine Szene, die dann aber in der Schalker Bubble total angezündet wurde, weil Ben Manga irgendwie zu Anthea Jay gesagt hat, hier, das ist die wichtigste Frau Schalke, stell dich gut mit ihr. Und Gül Hamas dann so ein bisschen gekichert hat und irgendwie Ben Manga geknufft hat und gesagt hat so, ach, hör doch auf, Ben. Und irgendwie so, und alle haben gesagt, ah, oh, ja, hier, der reißt den ganzen Laden rum und der hat Gül Hamas jetzt auch angezündet für seine Idee und jetzt gibt's auch endlich wieder Geld und der nächste Moises Caicedo ist schon im Anflug und wir nehmen hier in 3 Jahren schon wieder die Champions League auseinander, so wie halt Schalke.
Also eine Sache ist gleich geblieben, es reichen selbst kleinste Dinge.
Kleinste Dinge.
Um wieder für Euphorie zu sorgen.
Genauso wie, also kleinste Dinge auf Schalke herrscht jetzt auch große Begeisterung, weil der Verein sich dazu entschieden hat, Wasser an Spieltagen für 2 Euro anzubieten, statt 4,60 Euro wie in der Vorsaison. Das und da wurde dann schon super, habe ich auch dankbar angenommen, das Angebot, gerade bei den Temperaturen an den vergangenen Spieltagen. Aber da wurde halt auch schon wieder eben sehr theatralisch und sehr Schalke-esk nach außen verkauft. Der Verein hat es endlich verstanden und jetzt geht's voran und wir sind der Konkurrenz voraus und wir blicken irgendwie schon in die Zukunft, während die anderen ihre Fans noch auseinandernehmen.
ausnehmen.
Ausnehmen, genau, nicht auseinandernehmen, ausnehmen. Und da hat Ben Manga bestimmt auch seine Aktien drin, also was man dann auch solche Kleinigkeiten rausliest.
Ich kenne Schalke gut genug, um zu fragen, wie heißt denn jetzt dieses Wasser? Ist es Grubenelixier oder was hat man sich dafür ausgedacht?
Oh, siehst du, vielleicht solltest du mal ein paar Leute in der Schalker Marketingabteilung kontaktieren, weil so weit sind wir noch nicht gekommen. Also es ist immer noch das Wasser des Schalker Wassersponsoren. Aber das ist eigentlich eine gute Idee, siehst du, weil man hat ja auch in der vergangenen Saison bei Schalke gesehen, die bringen da so eine halbgare Retro-Kollektion raus mit so einem alten Logo und die Seite bricht zusammen und sie müssen irgendwie 10.000 Nachbestellungen machen. Die Leute warten 4 Monate auf ihre bestellten Klamotten und dabei war es halt wirklich einfach nur quasi Adidas-Stangenware und da wurde das alte Logo drauf gekloppt, aber der Verein ist halt so positiv gekloppt, dass du den Fans wirklich eigentlich alles verkaufen kannst. Auf der einen Seite eigentlich traurig ist, aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, das ist, was Schalke immer noch am Leben erhält.
Und, ja, das glaube ich auch.
Quasi den Kreis zu schließen, auch, ich glaube, deshalb kann so eine Person wie Ben Manga mit den Dingen, die er bis hierhin gemacht hat, eben auch so ein Umfeld anzünden und für sich gewinnen, weil sie halt einfach nach was Großem, nach der Zukunft, nach Erfolg lechzen. Und wenn eben jemand das gut zu verkaufen weiß, dann kommt er da mit, also auf Schalke, auf sehr nahrhaften Boden.
Ja. Also das muss man auf jeden Fall nochmal betonen, also bei allem, ich habe mich jetzt ja auch lustig gemacht über diesen Marketingkram, der da auf Schalke eben sehr häufig passiert ist, vor allem in der Vergangenheit natürlich, aber 164 Millionen Rohergebnis in der Saison 22/23, das war das 10. beste Ergebnis im deutschen Profifußball. Daher kommt überhaupt die Möglichkeit, 3 Jahre in der zweiten Liga finanzieren zu können, denn ansonsten wissen wir ja, die Schulden sind ebenso riesig bei Schalke 04, aber wenn eben vorne die ganze Zeit was reinkommt, dann kannst du hinten auch deine Kredite bedienen und ein bisschen was noch verbrennen in deinem Personaletat. Jetzt ist das aber natürlich zweischneidig zu sehen. Also Ben Manga hat natürlich einen sehr guten Track Record. Also er war vorher beim VfB Stuttgart, vor allem bei Eintracht Frankfurt hat er richtig mit seinen mit von ihm gescouteten Spielern eine Ära geprägt. Die Watford-Zeit habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich verfolgt. Da kann ich mir kein Urteil zu erlauben. Aber es liegt ja auch eine kleine Gefahr darin, wenn man sich so jemandem und seinem Team, ich weiß nicht, ob ausliefern zu viel ist, Wie würdest du darauf blicken, auf ein Abhängigkeitsverhältnis, was man definitiv hat?
Ja, absolut. Das ist halt vielleicht auch, also das sind die Verfehlungen in der Vergangenheit, dass man sich grundsätzlich sich im Scouting schon besser aufgestellt hat und generell in der sportlichen Leitung besser aufgestellt hat. Ich finde es erstmal jetzt grundsätzlich gut, dass man eben Ben Manga plus Team geholt hat, weil es eben eingespielt ist, du ein ganzes, ganz großes Netzwerk aktivieren kannst. Also nicht wieder eine Person, die quasi von irgendwie Scouting bis Ansprache und Vertragsabschluss alles machen muss, sondern dass du das auf viele Schultern aufteilst. Aber natürlich besteht die Gefahr, Ben Manga verwirft sich mit Vorstandsvorsitzenden Tillmann und ist in 6 Monaten wieder weg und dann natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit auch sein ganzes Team und du stehst wieder bei Null. Aber die Frage ist ja auch, was wäre die Alternative gewesen? Also Ben Manga hat ja, es war ja schon gegen Ende der vergangenen Saison klar, dass Ben Manga kommt und da war ja auch klar, ohne sein Team kommt er eben nicht, also er wird nicht alleine kommen. Da wurde dann ja peu à peu die Schalker Scouting-Abteilung mehr oder weniger aufgelöst, also ein Mitarbeiter nach dem anderen ging, bis quasi sozusagen eine weiße Fläche entstanden ist, auf der dann Ben Manga anfangen konnte zu malen und seine Mosaiksteine zu setzen. Und dementsprechend war Schalke einfach in so einer Verhandlungssituation oder generell in so einer sportlichen Situation, dass das, glaube ich, egal wie die Saison jetzt weiterläuft, aber auch Stand heute, die beste Entscheidung war, so eine fähige Person plus Netzwerk reinzuholen und dann eben zu hoffen einfach, dass es 3 Jahre plus hält und eben nicht das nächste Gastspiel ist. Weil das hatten wir jetzt auf Schalke zuhauf, sei es ein André Hechelmann gewesen, sei es ein Jochen Schneider, auch ein Christian Heidel, das war ja alles nicht von Dauer. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieser Schatten von Rudi Assauer dann doch mit der Zeit jetzt abnimmt, weil man auch eben sieht, der Fußball hat sich so massiv entwickelt, dass so eine Persönlichkeit wie Assauer da immer weniger Platz hätte. Also einfach diese Alleinherrschaft, diese geballte Macht, gar nicht jetzt so eher als Charakter. Ich glaube, der wird in der Presse und bei den Fans weiterhin punkten. Aber man merkt halt eben auch, dass Schalke als sehr eben traditionelles Umfeld immer ja sozusagen offener ist für solche Ansätze, für sowas Dezentrales, wie es eben Manga fährt. Und da war ja auch zu Anfangszeit, also auch bevor Manga wirklich offiziell vorgestellt wurde, war ja da auch schon das Getuschel groß. Wie wird er mit Marc Wilmots zusammenarbeiten? Marc Wilmots ist ja offiziell Sportdirektor. Ben Manga ist, glaube ich, Direktor Scouting und Knappenschmiede. Und da war ja auch dann lange gut gemutmaßt, okay, berichtet er an Marc Wilmots? Wird Marc Wilmots sich quasi enteignet fühlen durch Ben Manga, der eigentlich ihm alles zuarbeitet und Marc Wilmots kommt dann nur zu den Fotoshootings mit den neuen Spielern. Wie soll das funktionieren? Und da ist ja eigentlich recht positiv wahrzunehmen, dass die beiden offenbar, zumindest so wie ich es einschätzen kann, einen sehr offenen Diskurs führen. Es relativ wenig echte Alleingänge gibt von Ben Manga. Und Marc Wilmots ihn ja auch tatsächlich in der ganzen Manga-Gerards-Posse, nächster Spoiler, doch den Rücken stärkt oder ihm zumindest nicht in den Rücken fällt, wo ja auch lange getuschelt wurde, okay, Wilmots-Gerards, 2 Belgier, die, soweit ich weiß, sogar noch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt haben, also die sich kennen und schätzen, da wird doch Wilmots bestimmt zu seinem Landsmann halten, so wie das halt so ist. Und das scheint ja überhaupt nicht der Fall zu sein, sondern Wilmots tritt, was man jetzt auch in der vergangenen Saison gar nicht so gedacht hätte, als recht besonderer Mittler auf, was ich als überraschend gute Entwicklung, Charakterentwicklung wahrnehme, weil so nach den ersten Wochen Marc Wilmots Sportdirektor gerade in der öffentlichen Wahrnehmung dachte ich, uiuiui, was haben sie denn da bloß gemacht? Weil das war ja phasenweise, also wusste er gefühlt nicht, was er gestern erzählt hat und hat sich dann selbst widersprochen. Und ich glaube, da ist er dann auch in diese Rolle gut reingewachsen.
Okay, aber was ist denn jetzt dann los mit Karel Gerets? Was ist die Kritik? Was weiß man? Ist das jetzt hier auch wieder nur Boulevard oder ist da was dran? Ich habe es ehrlicherweise nur so ganz am Rande mitbekommen.
Also der Kern dieser ganzen Posse ist, dass Ben Manga zwei junge, talentierte Innenverteidiger verpflichtet hat, Felipe Sanchez und Martin Wasinski. Felipe Sanchez aus meiner Sicht eigentlich ein Spieler vom Profil Königstransfer. Hat 2 Jahre erste argentinische Liga schon in den Beinen bei Gimnasia La Plata, wenn mich nicht alles täuscht. Martin Wasinski, auch U20-Nationalspieler Belgiens, hat auch schon erste Liga-Erfahrung bei Charleroi, wenn ich richtig informiert bin, ja. Und Ben Manga ist sehr begeistert von den beiden, also ist sehr vokal in seiner Überzeugung von diesen Spielern und hat gerade auch, weil jetzt Tomáš Kalaš, der sich ja letzte Saison als absoluter Abwehrchef herausgespielt hat, verletzungsbedingt länger ausfällt, die beiden auch so ein bisschen eben in die Position gebracht, verbal in Richtung Presse. Wir haben da ja 2 junge Spieler, die lauern ja nur auf diese Chance. Und diese Chance haben sie von Karel Gerets bisher nicht wirklich bekommen. Karel Gerets setzt lieber auf Ibrahima Cissé, der schon 2 Trainer vor ihm zur Weißglut und zur Verzweiflung gebracht hat, weil zwar ein hochveranlagter Spieler, aber ein Spieler, der eben jetzt, glaube ich, in der 3. Saison auf Schalke nicht auf ein konditionelles und auch auf ein taktisches Niveau kommt, dass er wirklich unangefochtener Stammspieler wäre. Daneben lässt er Ron Schallenberg spielen in der Innenverteidigung, den er quasi die vergangene Saison umgeschult hat vom Sechser zum Innenverteidiger, der das sehr gut gemacht hat, der auf Schalke fast so eine Libero-Position einnimmt, also oftmals auch ohne direkten Gegenspieler agiert in der Verteidigung, den Spielaufbau von sehr tief, also gefühlt direkt vom Torwart bekommt, den Ball ankurbelt. Und darauf hat sich eben Gerets eingespielt. Und man hat eben sowohl gegen Köln als auch in Magdeburg und schon gegen den Club gesehen, das ist halt nicht ganz sattelfest. Und Ben Manga hat sich, da kann man eben jetzt diskutieren, aus meiner Sicht auch so ein bisschen unnötigerweise dann nochmal vor die Presse gestellt und gesagt, explizit zu Felipe Sanchez, ein Spieler, der gegen Boca Juniors im Bombonera spielt, und über 90 Minuten spielt, der wird schon kein Problem haben, gegen Magdeburg oder in Magdeburg oder gegen den ersten FC Köln aufzulaufen. Mhm. Und hat aus meiner Sicht so ein bisschen die Entscheidung des Trainers kritisiert und den Trainer aus meiner Sicht ja auch ein wenig damit angezählt, weil er sagt, ich habe daraus rausgelesen, Ben Manga traut dem Trainer nicht zu, das Potenzial der Spieler korrekt einzuschätzen. Karel Gerets hat dann wiederum gesagt, das sind nicht seine Worte. Er sieht das, was jeden Tag auf dem Platz geschieht und keiner macht sich so viele Sorgen um den FC Schalke 04 wie er. Und er wird niemanden jetzt protegieren, weil es von außen hereingetragen wird. Er wird seine Entscheidung finden. Und jetzt ist quasi die große Erwartung, was wird gegen den KSC jetzt am Wochenende passieren? Wird es wieder Cissé Schallenberg heißen in der Innenverteidigung? Gerets bleibt sich treu und vertraut den Spielern den er ihm vertrauen möchte. Oder wird er vielleicht doch einlenken und Wasinski oder Sanchez mal von Beginn an Minuten in der Liga geben. Beiden, also haben ja im Pokal von Beginn an gespielt. Wasinski hat jetzt unter der Woche im Testspiel gegen Nac Breda oder vergangene Woche im Testspiel gegen Nac Breda auch gespielt, hat das eine Gegentor mit einem Stoppfehler begünstigt, dann aber seinen Fehler selbst mit einem guten Pressingverhalten wieder gut gemacht und eigene Treffer zum Sieg dazu gesteuert. Ich bin da so auch so ein bisschen so zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite eigentlich schon einen starken Trainer haben möchte, der sagt, ich habe meine Vorstellung, ich vertraue auf mich und das, was ich eben auch im Training sehe, und ich lasse mich nicht reinreden. Andererseits kann ich es aber auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, er hat dieses Spielermaterial, was aus meiner Sicht absolut zweitligafähig ist, was sich angeboten hat mit guten Leistungen im Pokal und in den Testspielen, und er setzt so gar nicht darauf, gerade eben, wenn er sieht, dass die Innenverteidigung, wie sie jetzt in den vergangenen drei Spielen war, nicht sattelfest ist. Er hat heute in der Spieltags-PK, als die Frage wieder zu den Innenverteidiger-Duo, Innenverteidiger-Pärchen kam, gesagt, naja, er wird sich seine Gedanken machen, und er kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, dass man da nicht sattelfest war. Aber eine Innenverteidigung wird auch nicht sattelfester, wenn man sie in vier Wochen dreimal wechselt. Das klang jetzt für mich erstmal so raus, als ob wir dann gegen den KSC wieder das Innenverteidiger-Pärchen Cissé und Schallenberg bekommen. Sollten sie zu Null spielen, Schalke gewinnt gegen den KSC, dann wird sich Gieratz natürlich zu Recht dann auch hinstellen und sagen, told you so, gib mir Zeit, ich weiß, was ich mache. Wenn Schalke da wieder zwei oder drei Gegentore kassiert, dann wird die Hütte, glaube ich, ganz anders brennen, weil dann der Druck auf Gieratz sowohl mit Blick auf die Tabelle als auch, dann kann man es ihm halt auch als Sturheit auslegen, ein bisschen größer werden dürfte.
Also, dass das inhaltlich natürlich eine valide Debatte ist, die auch letztlich an die zukünftige Strategie von Schalke heranrührt, das, denke ich, kann man sehr leicht verargumentieren. Aber warum, Dominik, muss das denn öffentlich stattfinden? An wem liegt das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja gerade gesagt, also ich fand diese Aussage von Manga mit Sanchez, ne, der wird ja wohl gegen Magdeburg spielen können, fand ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Unterm Strich, glaube ich, wissen wir halt alle, wie das Umfeld auf Schalke ist. Da laufen halt.
Also liegt es an den Medien? Kann man sowas nicht intern machen?
Ich glaube, der Mediendruck auf Schalke ist auf jeden Fall ein anderer als oder ein größerer als bei anderen Zweitliga-Standorten. Und wenn dann Ben Manga eben drei, vier Fragen ausweichen kann, wird dann halt der Druck vielleicht so groß, dass er in der fünften Frage oder auf die fünfte Frage mit Klartext antwortet oder mit so viel Klartext, wie er sich leisten kann in seiner Position. Ja, ich glaube, wir werden nie zu dem Umstand kommen, dass auf Schalke über es sind ja dann doch auch sportliche Themen, so gar nicht in der Öffentlichkeit mit Aussagen von Verantwortlichen debattiert, diskutiert wird. Ich glaube, das ist utopisch, weil eben, wie gesagt, da laufen so viele Medienvertreter rum, das interessiert so viele Leute. Natürlich wissen auch die Verantwortlichen, dass sie da sich profilieren können durch bestimmte Aussagen, dass sie bestimmte Stimmung bedienen können, und ich glaube, wir werden dann, ja, wie gesagt, nie dazu kommen, dass es so eine Diskussion aus Fankreisen gibt und da es komplette Stille am Ernst-Ponsorra-Weg geben wird und dass das dann einfach totgeschwiegen wird, weil dann, glaube ich, ist sogar die Gefahr größer, dass der Boulevard sein eigenes Süppchen daraus kocht und das dann wieder heißt, ja, Schalke schweigt und was bedeutet das und das kann nichts Gutes bedeuten und das gab es bestimmt schon mal in der Vergangenheit und da ist das und das passiert und das blüht uns jetzt auch.
Also ich verstehe deinen Punkt und da ist ganz sicherlich was Wahres dran. Aber ich finde schon bemerkenswert, dass Schalke da in eine Situation reingekommen ist, in der es auf jeden Fall mindestens einen Verlierer geben wird. Wahrscheinlich ja sogar mehr. Und das kann sein, dass das beteiligte Spieler sind, sowohl diejenigen, die spielen sollen, als auch die, die jetzt gerade spielen. Es ist relativ wahrscheinlich, dass es der Trainer ist, Karel Gerards, denn das ist eine Kompetenzüberschreitung von Ben Manga. Sowas geht auf Dauer nie gut im Fußball, das kann man so sagen. Und ehrlicherweise finde ich auch, dass Ben Manga dann vielleicht mal ein Interview weniger geben könnte. Also wobei, ich möchte anerkennen, was du sagst. Ich habe das, also es stimmt natürlich, dass es bei Schalke schwierig ist, Dinge unter der Decke zu halten. Aber es gibt immer die Option, nichts zu sagen. Und selbst wenn der Boulevard in Anführungszeichen sich dann was ausdenkt, dann lass sie sich was ausdenken. Also ich erlebe es gerade, wie es hier ist beim FC Bayern. Also ich bin ja in München ansässig. Ich weiß nicht, ob er es durchhalten kann, aber Vincent Kompany hat auf die ersten 15 Fragen nach möglichen Transfers, hat er immer gesagt, das ist ein Thema, da werde ich nichts zu sagen. Und mehr hat er nicht dazu gesagt. 15 Mal in verschiedenen Variationen. Und tatsächlich, irgendwann hat es aufgehört. Jetzt muss Max Eberl häufiger in den Mix zone, weil natürlich die MedienvertreterInnen haben trotzdem ihre Fragen. Aber das fand ich interessant, weil der Kontrast auch zu Thomas Tuchel so groß war. Und wie gesagt, jetzt mit aller Vorsicht muss man mal gucken, kann er das auch durchhalten, wenn es richtig brennt hier in München beim FC Bayern und so weiter und so fort. Aber es ist schon möglich zu sagen, äußere ich mich nicht zu, machen wir nur intern. Naja.
Ja, ich glaube, du hast da also viele Sachen angesprochen, die sich halt in dieser Gemengelage befinden. Also man muss Schalke schon auch zugute halten, dass viele Transfers kaum, gar nicht, sehr spät an die Presse durchgesteckt worden sind. Also
ja, sehr gut.
Leisten Musa Sila oder Yannick Bachmann hat auch keiner auf dem Schirm. Adrian Gantenbein wurde super schnell, super früh bekannt gegeben.
Ist eh mein Lieblingsspieler bei euch. Mein Name ist Agantenbein, aber das ist jetzt.
Also von daher glaube ich, machen sie das alles in allem besser als zu vergangenen Zeiten auf Schalke. Aber wie gesagt, ganz die Presse nicht bedienen, wird auf Schalke nicht funktionieren. Und ich glaube halt, wie gesagt, diese eine Aussage von Manga mit Felipe Sanchez, Wasinski, das waren ganz klare Ausrutscher. Ich glaube, das wird er in seinem stillen Kämmerlein auch als solcher reflektiert haben. Ich glaube, bei ihm kam halt in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen Frustration durch, weil Gerards natürlich auch mit Mangas Strategie spielt, indem er sie halt nicht einsetzt oder kaum einsetzt. Weil ich habe es ja vorhin schon aufgezeichnet, das ist eben Ben Mangas Selling Point. Ich komme rein, ich bringe euch in ruhigem Fahrwasser mittelfristig wieder dorthin, wo ihr hingehört, als einer der größten Vereine Deutschlands, als einer der mitgliederstärksten Vereine Europas. Und wenn Karel Gerards sagt, das ist ja alles schön und gut, aber ich sehe die beiden nicht als Spieler, die in mein System passen, wenn es eine Systemfrage sein sollte. Und Felipe Sanchez wird halt nicht, wie prognostiziert, in 1 bis 2 Jahren für 10 bis 15 Millionen verkauft werden, sondern wird jetzt im Winter oder im Sommer an den anderen Zweitligisten verliehen und startet vielleicht nicht durch. Und es kommt halt nicht zu dieser Marktwertentwicklung, die dann halt für Schalke bares Geld bedeutet. Dann muss ich eben Ben Manga auch anhören, okay, vielleicht bist du eben nicht das Diamantenauge, als das du uns verkauft wurdest und als dass du dich präsentiert hast. Ich finde halt nach 4 Spieltagen schon so in die Offensive zu gehen, ein verheerendes Zeichen, weil da ja eigentlich Ben Manga gezeigt hat, wie weit es bei ihm mit Geduld ist, die er eigentlich dann nach außen predigt.
Ja, ja, stimmt. Das ist eine nette Pointe. Und das ist interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir über Schalke jetzt länger reden als über Darmstadt, weil ich mir dachte, so viele Themen gibt's ja gerade gar nicht. Und doch gibt es auch so Parallelen, die nicht absolut gleich sind, aber diese diese schnelle Unruhe, diese Unfähigkeit, die nachvollziehbare Unfähigkeit, also es ist nicht als Vorwurf gemeint, eben Geduld zu haben, gleichzeitig aber auch, dass man sich immer wieder implizit und manchmal auch explizit an Vereinen orientiert, die dann doch diese Geduld haben. Also Matthias, wenn du eben checkst, wie lange sind die Zweitligatrainer denn bei ihren Vereinen, dann kann ich nicht umhin zu glauben, dass das auch damit zusammenhängt, dass dein Verein in Anführungszeichen eben gerade wieder seinen Trainer gewechselt hat. Also interessant.
Ja, wobei man sagen muss, die Lilien, hatte ich gerade nochmal mich rückversichert, das letzte Mal, dass sie einen Trainer entlassen hatten, war 2019. Seitdem sind sie schon sehr beharrlich an ihrem Trainerpersonal geblieben. Und wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich auch Thorsten Lieberknecht einen Anteil an der Trennung jetzt hatte, dann ist es eben seit 5 Jahren so, dass der Verein nur sehr ungern irgendwie eine Konsequenz zieht. Es lief ja auch lange genug gut oder so, dass man zumindest nicht große Sorgen haben musste. Die Erstligasaison, die ging in die Hose. Da haben auch sicherlich die Entscheider über den Trainer ihren Anteil dran. Aber ich denke, das ist was, was Kohfeldt jetzt sicherlich auch zu Pass kommt. Das hatten wir vorhin schon angedeutet. Also er findet hier ein ruhiges Umfeld vor, gleichwohl eines, das schon mittlerweile sehr sensibilisiert ist, weil aus der ersten Liga abzusteigen, kann man einpreisen. Die Art und Weise war überhaupt nicht gut. Das macht auch was mit dem Umfeld, wenn man quasi so als viertschlechtester Absteiger der Bundesliga-Historie verschrien wird, dann ist es auch was, was deutschlandweit das Image nicht gerade befördert. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt ist jeder so ein bisschen auf heißen Kohlen und hofft, dass der Umschwung kommt. Gleichwohl mit 2 wichtigen Spielern, die verletzt sind. Das wird alles andere als ein Selbstläufer. Ich glaube, das war vielen klar oder viele haben es befürchtet und jetzt scheint es tatsächlich so zu werden. Und ich hoffe, dass wir kein Bielefeld nachmachen, sondern eher Schalke, die ja letztes Jahr sich auch dann noch rausgezogen haben aus dem Strudel. Und eine personelle Verbindung gibt es tatsächlich zwischen Lilien und den Schalkern, und zwar Yannick Bachmann war in Darmstadt in der Jugend 5 Jahre lang. Und ich glaube, er ist jetzt nicht so ein typischer Spieler, den man Beng Manga zuschreibt. Deshalb keine Ahnung, wie er nach Schalke gekommen ist. Er verkörpert ja was anderes als ein Spieler, der irgendwann mal für viel mehr Geld verkauft wird. Also er ist sicherlich ein Stabilisator, würde ich mal annehmen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen in Königsblau. Aber ich glaube, er ist was, was Königsblauen Anhang auch durchaus zusagt, wenn er gerne mal etwas rustikaler aufräumt.
Ja, vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass er also so eine prägende Rolle einnimmt im Team. Also ich hätte eher gedacht, dass er mehr von der Bank kommt, aber er ist ja eigentlich seit Minute 1 gesetzt als Zerstörer und Störenfried im Mittelfeld. Also quasi
du benennst es völlig falsch. Holding Six. Ja. Dann ist er gleich 5 Millionen Euro teurer.
Ja, okay. Ja, aber dann müssten wir ihn nicht Yannick Bachmann, sondern Joao Bachmanio nennen oder so. Dann können wir ihn auch für 45 Millionen zum FC Bayern transferieren nächste Saison.
So schaut es nämlich aus. Aber ich glaube, man kann abschließend sagen, es sind...
Entschuldigung, Max, da komme ich noch mit einem Funfact um die Ecke, wo du gerade schon mir die Bühne bereitest, Dominik. Und zwar, Yannick Bachmann heißt offiziell Yannick J. Bachmann. Und ich weiß von einem sehr guten Freund, der aus demselben Dorf stammt wie Yannick Bachmann, oder zumindest aus einem benachbarten Dorf, dass der Vater glühender Eintracht-Fan ist und Yannick Bachmann J.J. Bachmann nennen wollte, was beim Standesamt nicht durchging oder beim Geburtsregister, und deshalb heißt er Yannick J. Bachmann. Also J.J. Okocha hat irgendwo auch seine Spuren bei Yannick Bachmann hinterlassen. Vielleicht geht da noch was auf dem Transfermarkt.
Ich bin mal gespannt, gegen welchen Torhüter er dann J.J. Okochas Jahrhunderttor dupliziert.
Also wenn er es tut, dann mit Grätschen, aber nicht mit Übersteigern. Aber es wird genauso spektakulär. Aber das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, abschließend kann man sagen, bei beiden Teams, sowohl bei Darmstadt 98 als auch bei Schalke, lohnt es sich, jetzt drauf zu blicken, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei den einen, weil sie wollen mutigen Fußball spielen, was noch nie jemand spielen wollte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und sollte die Abwehr nicht stabilisiert werden, wird immer was passieren bei Darmstadt spielen, das kann man sagen. Und bei Schalke 04 hat man eben diese viele unbekannte Spieler. Wir beachten jetzt natürlich sowieso immer nur noch auf die Innenverteidigung. Tote haben wir jetzt gar nicht thematisiert, aber es wird ja noch öfter um Schalke gehen in dieser Saison. Aber es gibt eben diese vielen Spieler, die wirklich das Potenzial bieten zu träumen, und wo man eben dann, also da verstehe ich jeden Schalke-Fan, und das ist ja auch das Schöne daran, jeder Neuzugang ist potenziell Ballon d'Or-Gewinner der Zukunft. Und erst nach 10, 15 Spielen gesteht man ihnen zu, ach nee, Ach, deswegen spielst du hier. Okay.
Wobei wir unseren künftigen Ballon d'Or-Gewinner ja jetzt zum Waldhof abgegeben haben in Henning Mantriciani.
Ja, okay, gut. Aber das ist doch nur eine Laie, oder? Der kommt doch wieder. Wird er jetzt nicht veredelt vom Waldhof? Kennt man ja, nicht dafür also, den Waldhof?
Man munkelt ja, dass Schalke sich nicht unbedingt wünscht, dass er zurückkommt. Aber mal schauen.
Na gut, was soll man sagen? Ihr zwei, das mit dem, dass die Folgen kürzer werden, das hat nicht geklappt, aber es hat auf jeden Fall geklappt, dass wir tief bei euren Vereinen rangegangen sind und wir haben immer noch nicht alles besprochen. Deswegen wird der Rasenfunk immer so lang, ich sag's euch, liebe Leute. Aber ich danke euch sehr für eure Zeit. Herzlichen Dank an Matthias Kneifel. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Darmstadt. Danke dir, lieber Matthias.
Ich auch, vielen Dank.
Und herzlichen Dank an Dominik Sliskovic. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst und jetzt können wir es ja bis zu 44 auf jeden Fall schon mal durchziehen, also zu deinem 44. Auftritt.
Ich bitte doch darum. Vielen Dank.
Ja, danke dir auch für deine Zeit. Und ich möchte auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danken. Zum einen für euer Feedback, das ihr uns bitte gebt auf diese Folge unter mitmachen.rasenfunk.de und in allen sozialen Netzwerken eurer Art. Bitte bewertet auch gerne den Rasenfunk bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gesagt. Und empfehlt uns weiter. Dieser Liga-Tour-Feed, er ist sehr beliebt bei allen, die ihn kennen, aber ihn kennen immer noch sehr wenige. Also empfehlt diese Folge, postet sie in entsprechenden Foren und so weiter und so fort. Und unterstützt uns auch sehr gerne finanziell. Alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei und wird allein von euch finanziert. Und da sind unter anderem mit dabei Max aus Oslo, Hans Kovac, Bahnchef AD, Jonathan, Kilian und Nico. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns dort finanziell unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Bleibt gesund, bleibt dem Rasenfunk treu. Nächste Woche geht es hoffentlich an dieser Stelle mit der europäischen Ausgabe weiter. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.